In der heutigen Folge vom Proaktiv-Podcast haben wir wieder einen Gast dabei. Es handelt sich um Bastian Nominacher, Gründer und Co-CEO von Celonis. Wir sprechen darüber, wie er es geschafft hat, Celonis von einem Nebenprojekt zu einem weltweit operierenden Softwareunternehmen zu skalieren, welches jetzt mittlerweile eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar erreicht hat. Gleichzeitig führt uns Bastian in die Nuancen ein, die es braucht, um ein weltweites Team aufzubauen, und gibt zudem auch noch einige Tipps für junge, angehende Unternehmer und Unternehmerinnen an die Hand. Viel Spaß bei der Folge.
Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Proaktiv-Podcasts. Der Podcast, wo wir uns über Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung unterhalten. Mein Name ist Florian und leider ist Friedemann heute in der Folge nicht dabei. Er befindet sich nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme in einem Flugzeug nach Afrika. Aber es freut mich daher umso mehr, den heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Und zwar handelt es sich um Bastian Nominacher, Co-Founder und Co-CEO von Celonis, eine B2B-Software, die sich als Röntgengerät, unter anderem als Röntgengerät für Unternehmensprozesse versteht und in dem Segment auch Weltmarktführer ist. Celonis ist des Öfteren in den deutschen Schlagzeilen zu lesen, positiv immer nur, und das aufgrund des rasanten Unternehmenserfolgs. Und zuletzt waren sie in den Schlagzeilen, weil sie eine Bewertung von über 10 Milliarden Dollar erreicht haben, was es so in Deutschland bis jetzt noch nie gab bei einem Startup. Es freut mich sehr, Bastian, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo.
Ja, Florian, super, dass ich heute hier sein darf. Freue mich auf unsere Unterhaltung.
Klasse. Bastian, gib gern einmal den Zuhörer eine kurze persönliche Vorstellung von dir und führe ihn dann einmal in Celonis ein. Was macht ihr und wie konntet ihr so schnell so groß werden?
Ja, gerne. Du hast ja schon gesagt, mein Name ist Bastian Nominacher. Was mir einfach so großen Spaß macht und warum wir damals Celonis gestartet haben, ich baue einfach unglaublich gerne Dinge auf. Und wir bei Celonis haben eine Technologie entwickelt, wie du schon so gesagt hast, was ein Röntgengerät ist. Und zwar aus den Daten, die in IT-Systemen entstehen. Und die gibt es wirklich in riesigen Massen. Als wir Celonis gegründet haben, wurden pro Jahr 2 Zettabyte an Daten erzeugt. Heute sind es um die 60 pro Jahr. Und da wird alles gespeichert, was eigentlich in den Unternehmensprozessen passiert. Und wir sind damals eigentlich im Rahmen unserer Forschung in München damit konfrontiert worden, dass diese klassischen Methoden, wie sie Unternehmensberater anwenden, um Geschäftsprozesse zu analysieren und zu verstehen, zwar gut sind, aber man damit keine wirkliche Transformation treiben kann. Und haben deshalb aus dem Forschungsbereich dieses Process Mining wirklich industrialisiert und eine Software entwickelt. So kann man sich das Celonis-System vorstellen, dass sie beispielsweise auf SAP, auf Salesforce-Systeme draufschaltet und dann auf Knopfdruck zeigt, wie die Geschäftsprozesse ablaufen, eine sehr leistungsfähige Oberfläche Analytics anbietet, um das zu steuern. Und was kann man damit machen? Man kann einfach mit einem viel höheren Effizienzgrad agieren, Geschäftsprozesse optimieren, Kunden zufrieden machen. Ich komme gerade von einem Kundentermin bei einem großen deutschen DAX-Unternehmen, wo ich mit dem CFO getroffen habe, wo es wirklich darum geht, eigentlich komplett die Prozesse von vorn bis hinten zu optimieren, weil die einfach schneller und besser ihre Kunden bedienen können, das abwickeln. Von meinem Hintergrund her bin ich eine Mischung aus Wirtschaftsinformatiker und Finanzmathematik. Passt ganz gut. Meine Aufgabe bei Celonis ist auch wirklich, diese Plattform aufzubauen. Und alles im Bereich Finance, Legal, Go-to-Market. Eigentlich diese Plattform zu schaffen. Wir sind eines der schnellst wachsenden Technologieunternehmen weltweit. Und das macht mir auch super Spaß, jeden Tag daran zu bauen, das größer zu machen.
Wunderbar. Jetzt habt ihr ja, ich habe es vorhin angesprochen, seid ihr ja durch die Medien gegangen, weil ihr eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar erreicht habt. Und das gab es so noch nie in Deutschland. Aber ich würde diese Zahl jetzt gern mal aus einem anderen Blickpunkt aus betrachten. Also zum einen ist die Bewertung natürlich eine Widerspiegelung des Marktpotenzials und dem dazugehörigen Vertrauen der Investoren, dass sie euch gut positioniert sehen. Aber zum anderen ist die Bewertung auch eine Widerspiegelung vom Wert, den ihr bei euren Kunden generiert. Und was mich jetzt interessiert ist, was bedeutet die 11 Milliarden Euro oder die 11 Milliarden Dollar in der Anzahl an Kunden, die ihr habt? Oder gibt es Zahlen davon, wie groß die Wertschöpfung deiner Kunden durch Zelonis ist?
Ja, gerne, und da gebe ich dir vollkommen recht. Die Kunden sind eigentlich wirklich der Kern und das, worauf wir auch Zelonis aufgebaut haben. Einer unserer Kernwerte ist, we live for customer value. Wir haben mittlerweile weltweit Tausende von Kunden, die ihre Prozesse wirklich mit der Zelonis Software optimieren und damit Ineffizienzen beseitigen. Das Marktpotenzial ist aber immens. Wir haben weniger als 1% das, was eigentlich wirklich machbar ist, erschlossen, gerade mit unserer neuesten Version, dem Execution Management System, was wirklich datengesteuert, intelligent diese Mehrwerte identifiziert. Und da kommt es ganz stark darauf an, diese starken Ergebnisse auch zu treiben. Das hat uns auch ermöglicht, überhaupt das Unternehmen so schnell aufzubauen, diesen hohen Erfolg in 20 verschiedenen Branchen zu haben. Ein tolles Beispiel ist zum Beispiel bei einer der bekanntesten deutschen Banken, die mit Zelonis ihre Kernprozesse optimieren und davon Einsparungen von über 60 Millionen Euro pro Jahr erreicht haben. Und das nur in einem Teilbereich mit einem Potenzial, das noch über das ganze Unternehmen zu skalieren. Eine ähnliche Größenordnung zum Beispiel einem großen Telekommunikationsanbieter, die das in ihren ganzen kaufmännischen Kernprozessen nutzen. Oder ein tolles Beispiel, das ich auch sehr gerne erzähle, ist bei der Lufthansa Cityline, wo es darum geht, im Bereich Ground Operations wirklich die Flüge pünktlich zu machen, wo wir die Flüge um über 300.000 Minuten verbessert haben und natürlich einen massiven Impact damit auf die Kundenzufriedenheit machen. Man sieht diese Technologie strategisch und das ist auch der Grund, warum das typischerweise ein Top-Level-Thema ist, mit dem sich die CEO und der CFO der größten Unternehmen der Welt auch beschäftigen, um einfach ihre Organisationen für die Zukunft aufzusetzen. Man kann es eigentlich sagen, wirklich digitale Transformation in Aktion und direkt in Mehrwerte umgesetzt.
Also im Kern geht es darum, Unternehmen haben ihre Prozesse und sie haben eigentlich auch ein Ziel mit ihren Prozessen, aber oft gibt es starke Abweichungen von dem Ziel. Und Zelonis schaut mit ihrer Software, sucht nach digitalen Fußabdrücken und schaut dann, wie laufen die Prozesse eigentlich ab und gibt dann basierend darauf Empfehlungen, wie die Prozesse verbessert werden können.
Ja, das ist super zusammengefasst. Also es ist genau das und das ist eigentlich auch das, was so faszinierend ist, was ich jeden Tag bei der Arbeit mit meinen Kunden sehe. Es gibt diese hohe Varianz. Es gibt einige Unternehmen, die sind extrem gut. Amazon zum Beispiel ist natürlich auch ein bekanntes Unternehmen, aber auch zum Beispiel im Bereich der produzierenden Unternehmen. Die liefern 99% aller Lieferungen pünktlich. Der Durchschnitt liegt aber, ich habe vor kurzem eine Studie durchgeführt, bei 42%. Das heißt, mehr als jede zweite Lieferung ist nicht pünktlich. Und diesen Gap, was wir den Execution Gap nennen, zu identifizieren, rauszufinden, wie schließe ich den am besten und es dann auch anzugehen, ist wirklich, was die Kunden mit Zelonis machen.
Spannend. Ich würde jetzt gerne noch einmal ganz zum Anfang der Unternehmensgründung switchen. Und zwar war es ja so, dass du zur Studienzeit an der TU München studiert hast und gleichzeitig aber auch Teil einer studentischen Unternehmensberatung warst. Die Unternehmensberatung heißt Academy Consult in München. Und jetzt frage ich mich, ich glaube, die Entstehungsgeschichte von Zelonis war so, dass ihr im Rahmen eines Projektes bei Academy Consult einem Kunden beraten habt und dann daraus die Idee entstanden ist für das Unternehmen, was sich jetzt Zelonis nennt. Kannst du da einmal ganz kurz den Zuhörer abholen, wie das entstanden ist?
Ja, gern. Also generell sind ständische Unternehmensberatungen sind meiner Meinung nach extrem empfehlenswerte Initiativen. Ich habe da sehr viel gelernt, viele tolle Menschen auch kennengelernt und ja auch meine beiden Mitgründer Martin und Alex, weil wir hatten schon in verschiedenen Projekten zusammengearbeitet, aber dann gab es genau diesen Kontakt auch mit dem Bayerischen Rundfunk, wo wir zum ersten Mal wirklich mit dieser Themenstellung konfrontiert wurden und auch gesehen haben, dass diese klassischen Methoden nicht ausreichen. Und das zeigt eigentlich wirklich das tolle Möglichkeit, was so eine ständische Unternehmensberatung bietet. Man lernt spannende Leute kennen, gerade auch in anderen Fakultäten und Fachbereichen und bekommt einen Einblick in die Praxis. Und das hat es dann wirklich ermöglicht, das mit unserer akademischen Forschung, was wir da zum Thema Process Mining und der Arbeit von Wilf van der Alst an der TU Eindhoven verknüpfen konnten. Und dann ging's los.
Okay, also die Unternehmensidee kam von der studentischen Unternehmensberatung oder von dem Projekt, was ihr da gemacht habt und auch deine Co-Founder hast du da kennengelernt. Das klingt cool. Hast du Ich finde studentische Unternehmensberatung, ich war ja selbst Teil einer, sogar auch von Academy Consult, deswegen kann ich mich da ganz gut reinversetzen. Aber es klingt ja immer so, als sei studentische Unternehmensberatung vor allem gut für Leute, die später Berater werden wollen. Denkst du, es lohnt sich auch für anstrebende Unternehmer, einer beizutreten, wenn sie noch im Studium sind?
Ich denke, das rentiert sich für jeden Studenten, der wirklich da andere Fachbereiche kennenlernen kann, der spannende Herausforderungen, der auch sehen will, wie in der Praxis das angewendet wird. Ich würde es nicht nur auf Unternehmensberater beschränken. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, in praktischen Projekten zu arbeiten und das damit umzusetzen, aber keinesfalls. Ich glaube, es ist nicht nur für Unternehmer, auch jemand, der einen Forschungshintergrund hat, einfach dieses sehr, sehr spannende Netzwerk und auch verschiedene Perspektiven zu bekommen. Aber auch da Kollegen kennengelernt, die jetzt in der Forschung sind, aber davon auch profitieren. Also ich kann es eigentlich jedem empfehlen, der wirklich da ja seinen Horizont erweitern will und wirklich in die Praxis tief einsteigen will. Es ist, glaube ich, eine tolle Möglichkeit, da Erfahrung während dem Studium zu sammeln.
Du warst ja noch Student, als du Zelonis gegründet hast. Hattest du von Anfang an die Vision, dass Zelonis so groß wird bzw. werden kann?
Nein, das war uns natürlich nicht klar, dieses Riesige. Also es ist, glaube ich, ein Unterschied. Also wir haben ja, unser Ziel war am Anfang, dass wir eigentlich damit beschäftigt haben, nicht ein Unternehmen zu gründen, sondern wir haben das Problem gesehen und wir wollten das adressieren und waren dann wirklich fasziniert von der Begeisterung unserer Kunden. Und dadurch sind wir dann eigentlich dazu gekommen, das Unternehmen zu gründen. Uns war schon klar, dass das sehr, sehr breit anwendbar ist. Und so haben wir das technologisch auch immer angewendet. Aber ich glaube nicht, dass wir unseren kühnsten Träumen konnten wir uns vorstellen, wie groß man das dann umsetzen kann, dass das ein Unternehmen wird mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit, dass viele der größten Unternehmen der weltweit das nutzen. Da bin ich ja wirklich sehr dankbar, weil das ja nur mit der Arbeit von vielen Zelonauten über die letzten 10 Jahre möglich war und auch dem Vertrauen unserer Kunden, die uns wirklich geholfen haben, diese neue Kategorie, wir reden ja über eine Technologie, die es vorher noch gar nicht gab, wirklich aus einem akademischen Paper in eine Technologie umzusetzen, die heute verändert, wie Zehntausende Mitarbeiter weltweit bei unseren Kunden weltweit arbeiten und wie sie auch dann ihre Endkunden bedienen können.
Mhm. Zelonauten, das sind eure Mitarbeiter, oder?
Genau, jeder Zelonauts-Mitarbeiter ist ein Zelonaut.
Cool. Wie kamst du dem Namen?
Wir waren immer quasi sehr ambitioniert und unser erster quasi Werbeplakat war damals so ein Astronaut und dadurch hat es einfach sehr gut gepasst und wir sind ja wirklich auf einem Rocket Ride, hier wirklich das Unternehmen aufzubauen und deshalb irgendwann war der Begriff da und alle fanden ihn passend.
Was ich aus eigener Erfahrung weiß, ist, wenn man ein Unternehmen gründet, im Prozess der Gründung und auch danach ändern sich recht viele Glaubenssätze. Und es müssen sich auch manche Glaubenssätze ändern, weil man früher Sachen geglaubt hat, die im Unternehmenskontext dann gar nicht mehr richtig stimmen und ja auch gar nicht zielführend sind für das Ergebnis, was man am Ende haben möchte. Und ich frage mich jetzt, hattest du irgendwelche Glaubenssätze, die du ablegen musstest? Oder wie haben sich deine Glaubenssätze einfach in den letzten 10 Jahren von der Gründung bis jetzt verändert?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man als Unternehmer, wie du sagst, mit einem ganz offenen Mindset in das Ganze rangeht und sich ständig hinterfragt und weiterentwickelt. Das ist auch wirklich die spannende Learning Opportunity, die man damit hat. Können wir jetzt viele Dinge wieder ansprechen, ist eigentlich ständig, dass es eine Veränderung gibt. Ich glaube, ein Themenbereich, was bei uns in den letzten Jahren sehr stark in den Vordergrund gerückt ist, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Es ist einfach so wichtig für uns und für die ganze Menschheit eigentlich, dass wir dieses enorm strategische Thema angehen können und es erfordert auch wirklich den Einsatz wirklich von jedem, damit wir die Ressourcen, die wir haben, auch für unsere nächsten Generationen noch entsprechend bewahren können. Und da bin ich ja sehr dankbar, dass mittlerweile auch wir mit unserer Software einen sehr, sehr starken Beitrag da leisten können, Unternehmen auf dem Pfad Carbon Neutral zu sein, also im Endeffekt keine ausgeglichene CO2-Balance zu haben, das Ganze mit umzusetzen. Das ist natürlich ein Themenbereich, der sich weiterentwickelt hat, aber jetzt nur ein Aspekt mit rausgegriffen. Da könnte man natürlich viele weitere Dinge angehen. Das ist, wie das Unternehmen zum Beispiel geführt wird. Natürlich macht man das anders, wenn man 3 Mitarbeiter hat, als wenn man dann 1.000 oder 2.000, weil natürlich einfach andere organisatorische Paradigmen notwendig sind.
Kannst du da ein bisschen mehr drauf eingehen? Also wie mussten sich deine Glaubenssätze ändern in Bezug auf Unternehmensführung?
Ich würde nicht sagen, die Glaubenssätze, eher, glaube ich, wie man das praktisch macht. Also was ganz wichtig war für uns, einfach wirklich ein starkes Executive Management Team aufzubauen, das uns hilft, das zu skalieren. Ich glaube, die wesentlichen Kernpunkte sind immer noch die gleichen. Eine sehr starke Kultur, wo man sagt, wir wollen wirklich Spaß haben, wir streben aber wirklich nach den besten Ergebnissen. Wir jeden Tag challengen wir den Status quo, was technisch, was da entsprechend möglich ist, das mit umzusetzen. Ich glaube, da muss man als Unternehmer einfach sich immer hinterfragen, was funktioniert gut, was hilft den Kunden und was ist vielleicht auch nicht mehr passend oder was hat sich ja die Technologie weiterentwickelt und man muss es ganz anders angehen.
Ich glaube, das ist ein Punkt, den man, wo man wirklich sehr viel von dir lernen kann, und zwar Teamaufbau und Unternehmenskultur bzw. Unternehmensmotivation, weil ihr seid ja jetzt wirklich ein weltweites Team. Ich glaube, ihr habt Headquarters in Europa, in Amerika, in Japan, glaube ich auch. Wie baue ich so ein internationales Team auf?
Ja, das ist, also für uns war das eigentlich klar, dass wir ein internationales Team benötigen, weil wir der Marktführer in dem Bereich sind. Wir müssen überall dort sein, wo unsere Kunden auch Nachfrage haben. Und das sind nun mal in jedem Land die größten Unternehmen und die da zu unterstützen. Und es ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Talentpool, den wir da anzapfen können. Wir suchen die besten Talente weltweit. Man muss aber wirklich dann auch sich hineinversetzen. Also was mir zum Beispiel sehr stark geholfen hat, ist das Buch Culture Map von Aaron Meyer. Einfach zu verstehen, wie die verschiedenen Kulturen ticken, wie man denen auch zusammenarbeitet. Das ist sicherlich initial eine Herausforderung. Wenn man das aber gemeistert hat, dann kann man von einem viel größeren Pool schöpfen und hat auch viel diversere Teams. Und das ist, glaube ich, einfach was, wenn man als ambitionierter Unternehmer seine Kunden weltweit bedienen kann, ist ein Potenzial, das kann man einfach nicht vernachlässigen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass eine große Herausforderung bei einer weltweiten Expansion vor allem das Top- und Mittelmanagement ist. Weil du selber kannst ja nicht überall sein. Du musst ja Leute einstellen in den verschiedenen Ländern, die dann wiederum Leute einstellen. Wenn du jetzt an das Top- und Mittelmanagement denkst, wie suchst du da nach Leuten aus? Also wie stellst du die Leute ein?
Ja, ich glaube, wie du sagst, Top- und Mittelmanagement sind wichtig, aber eigentlich auch jeder individuelle Zellonaut. Und das sind eigentlich immer wieder die gleichen Themenstellungen. Man muss schauen, gibt es da die gleiche Vision, werden die gleichen Werte entsprechend geteilt, passt das auch kulturell? Und dann natürlich auch sehr, das ist eine große Verantwortung, auch wirklich entsprechend die Referenzen prüfen, sich damit beschäftigen, was ist der Track Record, was haben wir auch für Anforderungen, wie passt es in die jeweilige Rolle mit rein? Und damit kann man dann natürlich, als Unternehmen muss ich ja immer hinterfragen, wo kann man wirklich ein Skalieren- oder Multiplikatoreneffekt haben? Und wenn man dann einen guten neuen Mitarbeiter oder Manager mit reinbringt, kann der wieder einen ganz neuen Bereich aufbauen. Und das ist ja wirklich toll zu sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Dann anschließend beispielsweise einen Termin mit dem Manager, der ist jetzt seit mehreren Jahren bei uns, der hat einen großen Geschäftsbereich mit mehreren hundert Mitarbeitern aufgebaut. Es ist einfach toll zu sehen, wie aus einer einen richtigen Entscheidung dann wirklich so ein Potenzial erwachsen kann. Das ist aber natürlich auch eine große Verantwortung, weil wenn man das nicht richtig macht oder mal daneben greift, dann ist natürlich auch entsprechendes Unternehmen schädigen kann und auch die Organisation. Und ich glaube, da muss man einfach klar sein, man muss entsprechende, sehr strukturierte Recruiting-Prozesse haben, wo man das hinterfragt. Und natürlich geht man auch als Panel vor, nicht nur einzeln, sondern wirklich als Gruppe, die neuen potenziellen Mitarbeiter zu bewerten.
Wie schaffst du es, diese Leute zu motivieren?
Die Motivation, glaube ich, ergibt sich gerade, wenn man mit so einer, wir haben ja ein Thema, eine wirklich ansprechende Vision oder Möglichkeit, wirklich zu verändern, wie alle Unternehmen weltweit arbeiten. Und da ist es eigentlich meist ganz einfach, einfach wirklich das Aufzeigen. Also was kann unsere Technologie, was machen die Kunden? Und dann typischerweise gibt es relativ schnell Begeisterung und ermöglicht das Ganze dann. Und dann ist eigentlich nur noch die Aufgabe, wirklich das Umfeld zu schaffen, damit diese Begeisterung auch wirklich in Wert für den Kunden umgesetzt werden kann.
Ja, das stimmt. Ich glaube, euer Geschäftsmodell an sich ist schon eine Motivation, weil ihr ja wirklich einfach eine neue Kategorie eröffnet habt, die es sonst so noch nicht gab, und da auch wirklich eine Lösung habt, die wirklich eine Win-Win-Situation für euch und auch für den Kunden darstellt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das mit der Motivation da nochmal deutlich einfacher ist. Eine andere Sache, die ich oft lese, was Motivation angeht, sind Beteiligungen vom Mitarbeiter am Unternehmen. Und da gibt es ja den sogenannten ESOP, Employee Stock Ownership Program, wo ein Unternehmen einen gewissen Teil von ihren Shares zurückhält, um sie dann an Mitarbeiter zu verteilen. Habt ihr sowas?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil auch unserer Kultur. Wir nennen das We Own It. Jeder Celonis-Mitarbeiter ist entsprechend auch beteiligt, sodass er dann wirklich auch nicht nur sein Gehalt bekommt und einen entsprechenden Bonus, sondern auch wirklich an der Wertsteigerung des Unternehmens partizipieren kann. Und das ist auf jeden Fall was ich empfehlen kann. Das ermöglicht einfach auch noch viel stärker wirklich dann die, wie man auf Englisch schon sagt, die Incentives zu alignen. Das heißt einfach sicherzustellen, dass jeder wie ein Unternehmer auch agiert.
Du hast vorhin angesprochen, dass du auch eine große Verantwortung hast beim Einstellen von Mitarbeitern. Gab es schon mal einen Mitarbeiter oder ein Beispiel, wo du jemanden eingestellt hast, jetzt ohne Namen zu nennen, wo etwas nicht funktioniert hat, wo du dann eingreifen musstest?
Ja, ich glaube, diese Verantwortung hat wirklich jeder, der auch Einstellungsentscheidungen treffen kann. Und natürlich sind nicht alle Hires, glücklicherweise die ganz große, überwiegende Mehrheit sind positiv, aber natürlich klappt es einmal nicht. Und da ist, glaube ich, dann auch wichtig, dass man sich ehrlich von beiden Seiten das eingesteht. Es kann entweder sein, dass da falsche Erwartungen gab, dass es das nicht klar kommuniziert wurde oder auch von der Bewerberseite. Kann leider auch vorkommen. Ich glaube, da muss man dann auch ehrlich und transparent sein und schauen, dass man für beide Seiten eine gute Lösung findet.
Mhm. Wenn du jetzt an Führung denkst, was bedeutet überragende Führung für dich?
Ich glaube, überragende Führung bedeutet für mich vor allem eine ganz klare Vision zu haben, also eine starke, klare Vision und dann die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Organisation das wirklich umsetzen kann und das dann in die richtige Richtung voranzutreiben. Und dann kann man wirklich alles schaffen.
Würdest du sagen, dass die Formulierung der Vision eine Herausforderung ist? Weil was ich mir immer denke, ist, viele Unternehmen mehr haben eine klare Vision, aber ich glaube, die Herausforderung ist dann auch, diese Vision zu kommunizieren und zu teilen.
Ja, also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Man muss dies wirklich überkommunizieren, ständig wiederholen, damit jeder wirklich im Unternehmen das Ganze auch versteht. Wir haben da wirklich einen systematischen Prozess. Wir nutzen das sogenannte V2MOM, wo wir quasi jedes Jahr wirklich unsere strategischen Ziele auf Unternehmensebene festlegen und die dann in die einzelnen Teams und auch auf die einzelnen Zellonauten runtergebrochen werden kann, um wirklich diese Klarheit zu haben, wie kann jeder dazu beitragen und was benötigen wir auch von den jeweiligen Teams und Mitarbeitern, damit es dann für alle zusammen funktioniert.
Ja, spannend. Ihr seid ja jetzt in den letzten Monaten wahnsinnig schnell gewachsen. In den letzten Jahren wahnsinnig schnell gewachsen. Also das gab es ja so noch nicht in Deutschland. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein schnelles Wachstum natürlich richtig cool und aufregend ist. Aber gleichzeitig hat das bestimmt auch irgendwelche Schattenseiten, die es mit sich bringt. Und kannst du da uns gern so ein bisschen Einblick geben in die Schattenseiten von schnellem Wachstum?
Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung, so ein schnelles Wachstum. Wir haben natürlich eine Situation, dass es einfach eine unglaubliche Nachfrage nach unserer Technologie gibt, gerade jetzt auch nach dem Launch des Execution Management Systems, der 6. Version im Oktober letzten Jahres. Und man muss eigentlich ständig daran arbeiten, damit wir dann diese Organisation aufs nächste Level weiterentwickelt. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben vorher über die Einstellung gesprochen. Früher hatte ich die Möglichkeit, mich wirklich jeden Bewerber, hatten wir das ein Founder-Interview, entweder Alex, Martin, ich, haben uns nochmal hingesetzt, haben den Culture-Fit geprüft. Das geht natürlich heute nicht mehr. Das ist einfach rechnerisch unmöglich bei unserem Wachstum, das mitzumachen. Und das ist natürlich eine Herausforderung und da muss man dann neue Mechanismen finden. Das ist zum Beispiel, warum wir unsere Werte dann entsprechend kodifiziert haben, damit jeder Hiring Manager das dann auch versteht und genauso wie ein Gründer entsprechend diese Bewertung und den Kulturfit entsprechend abklären kann. Und trotzdem, glaube ich, braucht man eine ganz offene Fehlerkultur. Ich sage immer zu meinen Teams, if nothing breaks, we are probably going too slow. Wenn man sich so schnell weiter bewegt, dann gibt es immer wieder Dinge, die nicht passen. Das ist auch vollkommen okay. Ich glaube, man muss die erkennen und dann einfach schnell korrigieren und dann wieder auf den richtigen Pfad zu kommen. Das ist gerade in dem Bereich. Und Technologie ist natürlich auch ein Markt, der sich schnell bewegt. Man hat enorme Skaleneffekte. Viele dieser Dinge funktionieren nur, wenn man eine große Cloud-Infrastruktur aufbaut, wenn man hunderte oder tausende von Kunden drauf hat. Das heißt, man muss schnell auch einen Wert erreichen, damit einfach die Geschäftsmodelle auch funktionieren. Ich glaube, da muss man einfach mutig sein, aber auch jederzeit selbst reflektiert.
Hast du Beispiele dafür, wann ihr mutig wart?
Da gibt es, glaube ich, einige. Also ein Thema zum Beispiel, als wir haben ja das gestartet wirklich als eine On-Premise-Technologie. Das heißt, eine Software, die auf den Rechnern des Computers in der Kunden in deren Rechenzentren läuft. Und das hat ja wirklich sehr gut entwickelt. Aber wir haben einfach gesehen, die Zukunft ist die Cloud. Das heißt, wir haben dann 2 Jahre lang unsere gesamte Engineering-Kapazität darauf fokussiert und dann 2018 komplett in die Cloud gewechselt. Auch unser komplettes kommerzielles Modell. Das ist ein großes Risiko, eine große Herausforderung, auch für die ganze Organisation. Aber die Zellenauten haben das super geschafft. Und damit haben wir eigentlich die Grundlage für das weitere Wachstum. Hätten wir das nicht gemacht und so mutig wirklich alle Engineering- und kaufmännischen Ressourcen darauf gebündelt, wären wir jetzt vielleicht ein Zehntel unserer Größe. Aber es hätte natürlich auch schiefgehen können. Es gibt viele Beispiele, wo das nicht klappt, wo so eine komplette Veränderung, gerade wenn man eh schon mit einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs ist, das ist ein Beispiel, das weiterzuentwickeln. Ich glaube, das zeichnet da wirklich das Celonis-Team aus, dass man jeden Tag wirklich das hinterfragt. Und das ist jetzt nicht nur auf Unternehmensebene. Es ist zum Beispiel auch, wenn ich mit unseren Engineers spreche, die riskieren es dann auch wieder, neue Technologien zu entwickeln, Dinge zu machen, die vielleicht, wo unklar ist, ob das überhaupt funktioniert. Wenn man jetzt zum Beispiel neue Technologien entwickelt, wie man die riesigen Datenmengen abbilden kann, da ein halbes Jahr ein ganzes Team drauf zu investieren und zu schauen, kriege ich da was hin oder dann entsprechend auch nicht. Also ich glaube, diesen Mut zu haben, das ist auch ganz wichtig und muss man auch in der Kultur verankern und ist eng dann auch mit der entsprechenden Fehlerkultur verknüpft.
Ganz kurz zum Verständnis, On-Premise-Lösung heißt, dass ihr im Datenzentrum von den Unternehmen selber eure Software installiert habt und ihr habt sie dann in die Cloud geholt, was bedeutet, dass ihr die Software auf einer Cloud-Software quasi umgewandelt habt, vielleicht nutzt ihr da Amazon AWS oder habt ihr eure eigene Lösung?
Genau, also On-Premise ist, wie kann man sich vorstellen, wie Windows 95 oder ähnliches, das wird auf dem Laptop oder auf dem Server des Kunden installiert, sind dann verteilte Softwarelösungen. Da hat man natürlich den Nachteil, der Kunde muss das alles selbst betreiben, die Infrastruktur, Updates dauern sehr lange, ist einfach eine ganz andere Art, eigentlich Software bereitzustellen. Und heute das moderne Paradigma ist in der Cloud, also ganz einfach über eine Webseite, wir nutzen da auch die klassischen Hyperscaler, wie Amazon, IBM oder Microsoft, die uns dann natürlich einfach ermöglichen, dort diese Infrastruktur zu betreiben. Damit hat der Kunde jederzeit aktuelle Software. Wir betreiben die ganze Infrastruktur zu viel attraktiveren Kosten und muss sich dann eigentlich nicht damit beschäftigen, weil das alles direkt aus der Wolke zur Verfügung gestellt wird.
Ja, da hat man nochmal ganz andere Skaleneffekte, als wenn alles on-premise wäre. Auch Updates laufen dann natürlich over the air und bei allen gleichzeitig ab.
Klar, in der Cloud kann man alle 2 Wochen das aktualisieren, on-premise sind es nur alle 6 Monate. Und das kann man natürlich einen viel schnelleren Innovationszyklus auch dann dem Kunden bieten.
Apropos Innovation, in dem letzten Gespräch, was wir privat hatten, da hast du über Compounding Innovation geredet. Und da hast du davon gesprochen, dass jede Innovation eine Basis-Innovation für weitere Innovationen sind. Und ihr von Celonis habt eine solche Innovation für euch genutzt, wie zum Beispiel jetzt die Cloud, und habt darauf eure Software aufgebaut. Was ich von euch auch mitbekommen habe, ist, dass ihr auch künstliche Intelligenz nutzt, um die Prozesse auszuwerten und um schlaue Empfehlungen zu geben. Gibt es jetzt gerade eine weitere Innovation am Horizont, wo du denkst, dass Celonis diese für sich nutzen kann?
Ja, da gibt es natürlich viele. Eine, die total spannend ist, ist die Firma Lenses.io. Haben wir vor kurzem bekannt gegeben, dass die jetzt auch Teil von Celonis werden im Rahmen von der Akquisition. Und zwar geht es darum, Streaming-Daten in Echtzeit für das Execution-Management-System nutzbar zu machen. Aktuell ist es noch sehr aufwendig, Streaming-Daten im Tagesgeschäft zu nutzen. Da nur mal über sehr komplexe Frameworks, die reingeladen werden kann. Und Lenses hat eine ganz neue Technologie geschaffen, wie zum Beispiel Banken, Versicherungen, aber auch im produzierenden Gewerbe, IoT-Daten, alle direkt in Millisekunden in einem sehr, sehr großen Umfang in das System geladen werden kann. Und das ist eine spannende Grundlagentechnologie, die wir jetzt mit reinnehmen und damit eigentlich unsere Technologie ja für das 2- bis 3-fachen Datenvolumen oder Art von Daten zugänglich machen. Ist total spannend. Also ich treffe jeden Tag Kunden, die sind begeistert. Vorher gesagt, ich heute Morgen dieses Meeting mit dem CFO, da haben wir auch darüber gesprochen, weil die nutzen Celonis schon auf die klassischen Daten, auf ERP, CRM-Daten, haben aber auch einen erheblichen Bereich von Streaming-Daten, die sie aus ihren IoT-Systemen bekommen. Und das werden wir jetzt dann im nächsten Schritt auch mit anbinden und bin schon gespannt, was wir da herausfinden können.
Um solche Innovationen zu erkennen, musst du ja aber auch trotzdem irgendwie dich ständig weiterbilden und auch immer die Augen offen halten nach solchen Möglichkeiten. Also wie schaffst du es, dich weiterzubilden und wie erkennst du solche neuen Chancen?
Ja, ich glaube, da hilft es einfach nur mit einem offenen Mindset durch die Welt zu gehen, auch ständig quasi viele Gespräche zu führen, den Kontakt. Und das ist natürlich nicht nur ich allein, es ist das ganze Management-Team, alle Zellernauten, wirklich aktiv im Markt zu sein und sich damit zu beschäftigen. Also auch Lenses kannten wir jetzt schon über mehrere Jahre, in den Austausch zu kommen, wirklich die Kontakte zu haben. Der Gründer hat auch mehrfach beispielsweise dann in New York bei uns aus dem Büro gearbeitet, haben wirklich die Kontakte aufgebaut. Ich glaube ganz fest daran, an das Glück des Tüchtigen. Wenn man aktiv mit einem offenen Mindset durch die Welt geht, gibt es extrem viele Chancen und Möglichkeiten. Trotzdem verpasst man leider noch viele gute Dinge, aber man stößt zumindest auf einige Dinge. Und natürlich mit einer größeren Organisation hat man natürlich eine viel breitere Möglichkeit, im Markt aktiv zu sein, sich mit Gründern auszutauschen, Analysten, Journalisten, Partnern und dann wirklich zu sehen, was passiert.
Ja, hier sehe ich jetzt gerade die Chance, meine Lieblingsfrage unterzubringen. Und zwar, wir sind ja jetzt im Proaktiv-Podcast. Was bedeutet Proaktivität für dich?
Was bedeutet Proaktivität? Ich denke, das, über das hinauszugehen, was eigentlich von einem erwartet wird. Also wirklich die Erwartungen überzufüllen. Mal Dinge zu tun, die vielleicht nicht im Standard sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig für einen Unternehmer, nochmal in einen neuen Bereich einzusteigen, sich weiterbereichen, weil man muss ja, also das Gleiche, wie wir damals eigentlich darauf gestoßen sind, auch auf das Thema Process Mining, einfach per Zufall ein akademisches Paper gelesen und dann das miteinander verknüpft mit dieser geschäftlichen Fragestellung. Das, ich glaube, ich habe vorher gesagt, dieses Stichwort das Glück des Tüchtigen, das kann man, glaube ich, auch gut mit Proaktivität verknüpfen, einfach mit einem offenen Mindset durch die Welt zu gehen.
Ja, das mit dem Glück des Tüchtigen habe ich mir jetzt auch gerade aufgeschrieben, weil ich es immer sehr spannend finde, was unsere Gäste sagen zu Proaktivität. Und als du das gerade meintest, dachte ich, oh, das passt perfekt. Cool. Wenn ich selber höre ja auch viele andere Podcasts und versuche da auch immer meine Informationen rauszuziehen. Und da ist oft, wenn es um Unternehmertum geht, ist da oft von Hard Skills die Rede. Also analytisches Denken braucht man, all solche Sachen. Und jetzt frage ich mich, welche Soft Skills sind für den Aufbau eines Weltkonzerns wichtig?
Welche Soft Skills? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, das ist wie in jeder Management-Position. Man muss wirklich eine Empathie haben, um Mitarbeiter, Kunden zu verstehen. Man braucht eine gute Kommunikationsfähigkeit. Man muss sehr gut auch abstrahieren können, gerade wenn die Organisation größer wird. Und man braucht eine sehr starke intrinsische Motivation, weil klar, als Unternehmer gibt es immer wieder Herausforderungen, Themen, die man sich stellen muss. Ich glaube, wenn man auf diesen Dingen aufbauen kann, haben wir wirklich eine leistungsfähige Basis. Ich habe auch über die Zeit gesehen, ich bin ja als Business Angel aktiv, arbeite da mit vielen Gründern, coach die, und es gibt nicht das eine perfekte Set. Jeder hat seine individuellen Stärken, wie auch wenn man sich mit Leistungssportlern ansieht. Jeder muss eigentlich seinen eigenen Ansatz finden, wie er selbst erfolgreich werden kann.
Und wie finde ich diesen Ansatz?
Da habe ich leider auch nicht die magische Lösung. Wenn ich es wüsste, hätte ich schon ein Buch dazu geschrieben. Ich glaube, man muss einfach das tun, was einem Spaß macht und sich versuchen, kontinuierlich weiterzuentwickeln. Da gibt es nicht das eine Erfolgsrezept.
Ja. Eine Sache, die mich immer erreicht als Frage von Leuten, die gründen wollen, die fragen mich, soll ich alleine gründen oder zu zweit? Und ich kann da eigentlich immer nur eine einseitige Antwort geben, weil ich selber bis jetzt auch nur zu zweit gegründet habt. Jetzt seid ihr aber in der Position, dass ihr sogar zu dritt gegründet habt. Und bei vielen negativen Seiten vom gemeinsamen Gründen, die potenzieren sich ja, wenn man dann auch noch zu dritt ist und nicht zu zweit. Und jetzt würde es mich sehr interessieren, was deine Meinung dazu ist. Sollte man alleine, zu zweit oder zu dritt gründen? Und wenn man zu dritt gründet wie ihr, wie schafft man es, dass man sich nicht zerstreitet und nach 10 Jahren oder 12 Jahren, und ich glaube 10 Jahre hattet ihr jetzt, nach 10 Jahren immer noch gemeinsam das Unternehmen führt?
Ja, ist eine gute Frage. Hat man natürlich da viel, also sehr, sehr viele Gründerteams, aber auch eine relativ klare Empfehlung. Ich würde jedem empfehlen, im Team zu gründen. Es macht einfach viel mehr Spaß, auch mit den ganzen Höhen und Tiefen. Man hat einfach viel Möglichkeit, Dinge da umzusetzen. Meiner Meinung nach, die ideale Menge sind 2 oder 3 Gründer. Ich glaube, das kann man auch nicht erzwingen. Da muss man immer schauen, wo gibt es den Fit. Bei 1 ist einfach sehr schwierig. Man ist quasi ein Einzelkämpfer. Habe ich selten gesehen, dass das funktioniert, aber kann auch. Bei größer als 3 wird einfach die Gruppe zu groß. Deshalb bin ich da normalerweise, bin ich nicht bei allen Dingen so präskriptiv, aber das wäre definitiv meine Empfehlung. Das Wichtigste ist, dass man sich einfach unglaublich gut versteht und eine wirkliche Vertrauensbasis hat, wie man zusammenarbeitet, damit es dann auch wirklich Spaß macht, weil es sehr viele tolle Momente geben, aber es gibt natürlich auch viele Herausforderungen, viele Stresssituationen und da kommt es dann einfach darauf an, dass man sich auf seine Mitgründer verlassen kann und dass man auch wirklich als ein eingespieltes Team agiert. Es ist wie eine ähnliche, ganz interessant wie beim Leistungssport. Eine Mannschaft ist ja ganz ähnlich als ein Gründerteam, die dann auch wirklich sich anpasst, wo der eine dann bestimmte Dinge übernimmt oder der andere oder auch wenn mal einer zum Beispiel sich eine andere Position oder Themen übernehmen muss. Wir haben immer wieder zum Beispiel in unserem Team dann auch den Fokus verändert. Zum Beispiel, als der Alex dann sich darauf fokussiert hat, gerade die USA stärker mit aufzubauen, habe ich zum Beispiel in Europa mich stärker darum gekümmert, auch unsere Kunden an neue Kunden zu gewinnen, die Kundenbetreuung. Ich glaube, da muss man flexibel sein und wirklich die verschiedenen Stärken nutzen.
Mhm. Ich finde, das ist auch immer eine psychologische Entscheidung, gemeinsam zu gründen, weil was ich gemerkt habe, ist, die guten Sachen im Unternehmen, die verdoppeln sich. Also wenn wir irgendwie einen Rekordtag hatten oder einen Rekordmonat, dann freue ich mich noch viel mehr, wenn ich das mit meinem Geschäftspartner teile. Und gleichzeitig halbieren sich aber die schlechten Sachen. Also das ist irgendwie so eine Asymmetrie, die da reingebracht wird, verschoben ins Positive, die man hat, wenn man gemeinsam gründet. Und was ich auch oft mitbekomme von Kollegen und auch von Geschichten, die ich höre, ist, dass wenn man alleine gründet, dass man auch unter Einsamkeit leidet, weil keiner versteht die Probleme, die man hat, du kannst dich nicht mit den Leuten über das unterhalten, was dich gerade beschäftigt, weil das entweder unternehmensinterne Sachen sind, die man nicht erzählen darf oder Sachen sind, die andere Leute einfach nicht interessiert und alleine aus dem Aspekt plädiere ich auch immer sehr dafür, mit mehr als einer Person, also mit zwei zu zweit oder halt dann in deinem Fall jetzt zu dritt zu gründen, das ist, denke ich, glaube ich, aus psychologischer Sicht sehr, sehr sinnvoll.
Dem stimme ich auf jeden Fall zu.
Habt ihr Mechanismen, also was passiert, was ich mir jetzt bei 3 Leuten frage, ist, was passiert, wenn ihr euch nicht einig seid? Ist dann Mehrheitsentscheid 2-1 oder habt ihr da irgendwelche Mechanismen, die greifen, um zu entscheiden, wie es jetzt weitergeht?
Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man sehr aktive Diskussionskultur hat und wirklich auch faktenbasiert agiert. Und das ist weniger, glaube ich, dann ein Mehrheitsentscheid, wie man das im Parlament oder so machen würde, sondern eigentlich wirklich ein eingespieltes Team. Und wir hatten eigentlich noch nie die Situation, dass wir da keine Entscheidung fällen konnten oder Ähnliches. Jeder hat natürlich seine eigenen Sichtweisen und dann wirklich mit den Fakten zu agieren, zu diskutieren. Und oft wird das Ergebnis dann auch nochmal wesentlich besser, weil jeder hat natürlich seine eigene Sichtweise, wenn man das mit reinbringt und kritisch hinterfragt. Das geht aber, glaube ich, nur, wenn man wirklich ein eingespieltes Team ist und wenn man sehr lange auch zusammengearbeitet hat. Und deshalb auch wieder wirklich dankbar ist die Möglichkeit, was wir in der ständischen Lebensberatung hatten, da schon über Jahre vor der Gründung zusammenzuarbeiten, sodass das nicht unser erstes Projekt war, sondern eigentlich wirklich eine Vorsetzung. Natürlich das größte und am laufendste Projekt, aber da ist Basis. Und das ist, glaube ich, auch das wichtige Team zu haben, ist eigentlich der Kernerfolgsfaktor. Und man sagt ja oft, ein sehr gutes Team kann auch aus einer schlechten Idee was machen und das beste Team kann, ein schlechtes Team kann nicht mal mit der besten Idee der Welt was umsetzen. Das ist ein bisschen ein Klischee, aber ich denke, da ist ja viel Wahres dran.
Ja, letztendlich ist das Team ja auch die Verknüpfung zwischen der Idee und dem Markt. Also man hat eine Idee, dann gibt es den Markt. Und jetzt die Frage, wie kriege ich die Idee in den Markt rein und baue sie aus? Und das geht halt nur mit einem Team. Und wenn das nicht stimmt, dann wird es schwierig. Ist das der Fokus aufs Team auch ein Fokus, den du hast, wenn du als Business Angel unterwegs bist?
Auf jeden Fall. Also ich habe das ja selbst in meiner eigenen Erfahrung, dass das jetzt bei vielen auch Freunde, Kommilitonen oder Business Angel ist ein Kernfaktor. Wenn ich nicht vom Team überzeugt bin, dann würde ich da auf keinen Fall investieren, weil es kann nicht erfolgreich sein in der Long Run.
Und worauf achtest du noch, wenn du investierst?
Es gibt natürlich noch weitere Aspekte. Natürlich muss mir das Spaß machen. Ich muss an die Vision glauben, auch an die Technologie, wie das sich entwickeln kann. Also eigentlich das Wichtigste, eine coole Idee, mit der ich mich identifizieren kann. Das Team, natürlich dann die Faktoren, wie sich das im Markt differenziert, wie steht das Unternehmen auch da, wie soll sich das entwickeln. Das ist, glaube ich, immer pro Projekt eine einzelne Entscheidung, aber diese Faktoren fließen da sehr stark drin ein.
Und jetzt zu dir, Bastian. Was, wenn du bist ja jetzt seit 10 Jahren wirklich eingespannt als Co-CEO von Zelonis. Wie viel arbeitest du und hast du auch einen Ausgleich? Also hast du am Wochenende frei oder fährst du mal in Urlaub? Wie sieht das aus bei dir?
Ja, das ist natürlich das schöne Privileg, wenn man sagt, als Unternehmer, man arbeitet ja quasi für sich selbst. Das heißt, ich empfinde das nicht als Arbeit, sondern eigentlich als die Passion. Man ist natürlich da trotzdem sehr stark aktiv. Also und jeden Tag neue Ideen, Themen, die man vorantreibt, muss ich aber wirklich diese Freiräume schaffen. Ich bringe da viel Zeit, wirklich meinen Freunden, auch dann natürlich in Urlaub fahren und wirklich den Akku immer wieder mal aufzutanken, das Ganze mitmachen. Aber klar, ein Unternehmen gründen, ich glaube, das muss man sich auch immer fragen, das ist ein Fulltime-Job, das mit voller Energie dahinter zu stecken. Für mich ist eigentlich das große Privileg, meine, es ist nie langweilig und man empfindet es eigentlich nie als Arbeit oder etwas, das man tun muss, sondern man wacht jeden Morgen auf, eigentlich hat viele Ideen und versucht eigentlich nur in den Tag zu packen, um dann möglichst viel damit zu erreichen.
Wie sieht denn so ein klassischer Tag bei dir aus?
Es gibt gleich nicht den klassischen Tag, das ist ganz unterschiedlich. Also an manchen Tagen gibt es viele interne Meetings, wo man sich mit dem Management-Team trifft, mit Mitarbeitern verschiedene neue Ideen anhört. Heute war ich zum Beispiel bei Kunden unterwegs, habe jetzt noch verschiedene interne Austausche. Das macht es auch so spannend, dass es nicht den typischen Tag gibt. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht nur bei Zelonis, sondern immer in der Rolle des CEOs, muss ich immer natürlich mit den wichtigsten Themen beschäftigen und dann eigentlich sich den Tag oder die Priorisierung auch so aufsetzen. Das ist auch ein großes Learning von mir, immer wieder dann auch die Prioritäten neu zu ordnen. Was ist gerade wichtig? Wo geht man auch mit rein? Wo muss das Unternehmen auch aufs nächste Level gebracht werden? Zum Beispiel strategische Kooperationen, Finanzierungsrunden, all diese Dinge, die wirklich dann ermöglichen, nochmal einen Schritt weiter zu gehen.
Mit wie vielen Prioritäten beschäftigst du dich dann am Tag? Also hast du da eine einzige, wo du sagst, das ist jetzt die Priorität für die Woche?
Mit oder? Zu vielen.
Zu vielen. Okay. Und planst du das weiter abzugeben? Also ist das ein steht das auf deiner To-Do-Liste, das noch zu reduzieren?
Dadurch, wir haben wirklich das Privileg, dass wir ein extrem gutes Team haben und da ist immer wieder die Möglichkeit, Dinge abzugeben, aber durch das Wachstum gibt es natürlich auch immer neue Themen. Das ist ein ständiger Prozess. Dinge entstehen, sie entwickeln sich und das dann abzugeben, aber gleichzeitig kommen wieder neue Themenstellungen mit rein. Das muss man eigentlich aktiv, ständig managen.
Okay. Mit Hinblick auf die Zeit möchte ich jetzt das Interview zu den letzten Fragestellungen lenken und zwar nochmal zu unserem Zuhörer. Und ich weiß, dass viele meiner Zuhörer, dass die angehende Unternehmer sind oder Leute sind, die sich gut vorstellen können, in Zukunft mal ein Unternehmen zu gründen. Und nehmen wir mal an, ich habe gerade gar nichts und möchte aber in Zukunft ein Unternehmen gründen. Wie kann ich anfangen, um langfristig erfolgreich zu werden?
Also ich glaube, wenn man sich überlegt, um ein Unternehmen zu gründen, was ist denn notwendig? Ich glaube, man braucht wirklich zwei Dinge, ein starkes Team und ein Bedarf von einem Kunden, den man wirklich langfristig bedienen kann. Und die beiden Dinge würde ich mir versuchen zu suchen. Also ein Team und dann mit offenem Blick durch die Welt zu gehen. Welche Themenstellungen sind ungelöst? Wie wir es zum Beispiel jetzt hier mit der Prozessthemenstellung gefunden haben, dass es für Unternehmen einfach unglaublich wichtig ist. Da gibt es viele, viele weitere Themenstellungen. Und dann, oftmals habe ich das Gefühl, es wird zu kompliziert gemacht. Nichts anderes als ein Unternehmen. Ein Unternehmen dient dazu, wirklich einen Kundenbedarf skalierbar und sehr leistungsfähig abdecken zu können. Und dann muss man eine Organisation aufbauen, die das mit umsetzt. Das wäre jetzt mein Ratschlag. Es kann sicherlich auch helfen, dass man sich mal einfach in einer unternehmerischen Organisation ein Praktikum macht. Gibt es ja auch tolle Möglichkeiten an den Universitäten, zum Beispiel Teil dieses Makers of Tomorrow Projekt, was die Angela Merkel ja vorantreibt, sich einfach damit zu beschäftigen, um da Grundlagen zu haben. Aber am Ende ist es eine sehr praktische Tätigkeit. Ich brauche ein Team und ich brauche eine Produktidee und die muss ich dann mit aller meiner Leidenschaft umsetzen.
Hast du noch eine Idee, wie man die Produktidee findet?
Da gibt es viele Methoden in den Büchern. Ich glaube, man muss einfach mit einem offenen Geist durch die... Es ist schwierig, das zu erzwingen, da was richtig Gutes zu haben. Da hilft es, glaube ich, auch einfach nur, da war zum Beispiel die ständige Unternehmensberatung unglaublich gut für uns, weil wir einfach diese Chance hatten, viele Kundensituationen, Themenstellungen kennenlernen, das zu schauen. Ich glaube, es hilft einem, dass man einfach ständig hinterfragt und die Dinge versucht zu verstehen. Warum passieren gewisse Dinge? Warum tun Unternehmen, warum tun Privatpersonen gewisse Dinge? Wo haben die vielleicht noch was, was man besser machen könnte? Und dann das ehrlich zu hinterfragen, aber es auch nicht zu stark zu konstruieren. Viele, oftmals sehe ich, dass Gründer wirklich Schwierigkeiten haben, das voranzubringen, weil sie sich auf eine Idee fixieren, die dann aber nicht praktikabel ist oder vielleicht doch nicht so relevant für die Kunden und sie dann aber nicht bereit sind, die wirklich ehrlich zu hinterfragen.
Wenn du jetzt nochmal von vorne anfangen könntest, was würdest du anders machen?
Die klassische Vielmann-Frage, da gibt es viele Dinge, die man anders machen würde. Ich würde zum Beispiel direkt in der Cloud starten, ist technologisch viel leistungsfähiger. Man würde auch natürlich viel eher mit einem Subscription-basierten Geschäftsmodell machen, was leichter, skalierbarer ist. Ich würde nur viel stärker den Fokus wirklich von ab, wirklich auf die Werte von Anfang an festzulegen. Wir haben eine tolle Kultur, das aber lange einfach nicht kodifiziert gehabt, was es einfach dann noch leichter macht, das zu skalieren. Ich glaube, immer wenn man sowas nochmal neu macht, dann kann man viele Dinge mit angehen, man wird aber trotzdem mal viele neue Fehler machen.
Ja, was bedeutet kodifizieren?
Das ist einfach wirklich klar aufzuschreiben, damit jeder das sofort weiß und es dann auch weitergeben kann. Das ermöglicht es einfach, das noch stärker und schneller zu festigen.
Alles klar. Cool. Sebastian, jetzt in der letzten Minute haben wir immer oder seit neuestem ein kleines 10-Schnelle-Fragen-Spiel quasi, wo ich dir entweder oder Fragen stelle und du einfach mit einem Wort antwortest, wofür du dich entscheiden würdest.
Super, legen wir los.
Alles klar. Strand oder Berge?
Strand.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Elektroauto oder Verbrenner?
Elektroauto.
Welches Elektroauto?
Ein Tesla, sind tolle Autos.
Klasse. Introvertiert oder extrovertiert?
Introvertiert.
Gold oder Bitcoin?
Bitcoin.
BWL oder Physik?
Da würde ich beides sagen.
den Mix, den du auch hast. Sicherheit oder Risiko?
Risiko.
Realist oder Optimist?
Optimist.
Perfektionismus oder Geschwindigkeit?
Geschwindigkeit.
Im Studium. Fokus auf Noten oder lieber einer studentischen Unternehmensberatung beitreten?
Hier würde ich ja sagen beides.
Beides. Stark. Kein Oder-Mindset, sondern ein Und-Mindset. Ja. Bastian, gibt es noch eine Sache, die du den Zuhörern vielleicht mitgeben möchtest?
Nein, super, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir heute Teil dessen sein konnten. Ich glaube, Proaktiv fasst sehr gut zusammen als Titel, mit einem offenen Mindset durch die Welt zu gehen. Ich glaube, es gibt so viele Chancen und wir sind in so spannenden Zeit momentan, gerade was die technologische Innovation, viele Dinge, die sich auch in der Welt verändern. Und da braucht es ja wirklich die Unternehmen, die das angehen und die Dinge zum Besseren weiterentwickeln. Und freue mich, dass ich heute Teil davon da sein dürfte.
Klasse. Vielen lieben Dank, Bastian. Danke für deine Antworten, danke für deine Zeit auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir die letzten 40 Minuten verbracht zu haben. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, Florian. Dir einen schönen Tag.
Wünsche ich dir auch. Alles Gute. Bis dann.